Also ich kann 20 Jahre über Ängste sprechen und an den Ängsten wird sich nichts ändern, außer dass ich alles drüber weiß. Weil damit sich an den Ängsten, also an den Gefühlen selber etwas ändern kann, müssen sie aktiviert werden. Also das heißt, ich muss diese Angst spüren. Es muss Strom auf den Synapsen sein, würden jetzt die Neuropsychologen sagen. Weil nur im aktivierten Zustand sich diese synaptischen Verschaltungen verändern können.
Schön, dass du wieder reinhörst. Ich begrüße dich ganz herzlich beim Ich, wir alle Podcast unserer Agentur Shortcuts. Mehr Informationen zum Podcast und unseren Angeboten findest du in den Shownotes und bei www.ichwiralle.com. Wir präsentieren dir heute einen Ausschnitt aus dem Gespräch zwischen Martin Permantier und Klaus Eidenschink über die verborgene Macht unserer Erwartungsmuster. Das Gespräch in voller Länge findest du in Folge 199 dieses Podcast und den Link dazu natürlich auch in den Shownotes. Bevor das Gespräch beginnt, noch der Hinweis zu unserem Netzwerk für Wachstumsgefährtinnen. Auf www.haltung-erweitern.de findest du unsere Community mit verschiedenen Gruppen, Angeboten und Events. In der Community tauschen wir uns auch zum Podcast aus. Den Link für Kommentare und Austauschmöglichkeiten zu dieser Podcast-Folge findest du in den Shownotes. Wir freuen uns sehr, wenn du hier dabei bist. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Inspiration und Freude beim Hören. Audio ab.
Wenn man über Gefühle redet, gibt es natürlich am Anfang immer so ein bisschen den Part der Begriffsklärung. Was ist denn so für dich, sagen wir mal, der Unterschied zwischen Emotion und Gefühl und vielleicht noch anderen Begrifflichkeiten, die da existieren?
Ja, das ist wirklich in einer gewissen Hinsicht ein wissenschaftliches Drama, weil das ist sowohl, was die Begrifflichkeit anbelangt, als auch die Frage, was ist jetzt davon allgemeinmenschlich, was ist kulturell geprägt, was ist familiär oder biografisch geprägt, gibt sowas wie grundlegende Gefühle und sekundäre oder tertiäre und so. Das ist ja alles höchst durcheinander, da gibt es keine Einigkeit, da gibt es kein Setup und Kanon und daran kann man schon erkennen, wie wichtig das Thema ist und wie komplex einfach auch. Und für mich bin ich im Moment einfach an einem Punkt, wo ich meine Orientierung eher in der Zeitdimension da suche, weil Emotionen können und idealerweise, sage ich es jetzt mal fast, ja, einen Gegenwartsbezug haben. Also ich schaue dich an und ich reagiere emotional auf deine Ausstrahlung, auf deine Mimik, auf das, was von dir ausgeht. Also bin, wie man so schön sagt, im Hier und Jetzt. Gefühle nehme ich als Wort dann, wenn das, was ich fühle, nicht nur oder vielleicht auch keinen Gegenwartsbezug mehr hat, sondern mich eigentlich über meine Geschichte, über meine Vergangenheit informiert. Weil Gefühle sind aus meiner Sicht unter anderem massive Gedächtnisspeicher. Also sie sind Muster für das, was ich erlebt habe im Hinblick darauf, was von der Welt und von anderen zu erwarten ist oder auch nicht. Und ich das auf einer emotionalen Ebene zu bewerten habe. Also von daher, jetzt mal ganz einfach formuliert, würde ich sagen, Gefühle informieren mich über mich selber und Emotionen informieren mich über die aktuelle Situation. Und es geht gewissermaßen ineinander. Ja? Mein affektiver Zustand, jetzt kommt das Wort Affekt ins Spiel, ist immer eine Mischung aus einer Reaktion aufs Hier und Jetzt. Also mache ich ein einfaches Beispiel. Passiert jetzt in unserer modernen Welt nicht mehr, aber ich laufe über die Steppe und mir begegnet ein Löwe. Dann ist die Emotion Furcht und die Reaktion dann drauf, also das Wollen, das hinterherkommt, also was dann in die Zukunft richtet. Ich nehme die Beine in die Hand und laufe davon oder verstecke mich hinterm Busch oder stelle mich tot und werfe mich auf den Boden. Also ich mache irgendetwas. Ja. Und dann haben wir gewissermaßen die Gegenwart und daraus folgt ein zukünftiges Verhalten, also irgendein Motiv, ein Wollen. Wenn ich jetzt von klein auf irgendwie gelernt habe, dass Löwen einfach Deppen sind und man dagegen aufbegehren muss und sich wehren muss, also sozusagen irgendein rebellisches Muster, gelernt habe. Oder wenn ich von kleiner auf gelernt habe, dass ich Autoritäten gegenüber, die stärker sind, mich einfach verzweifelt andienerisch auf den Boden zu werfen habe. Jetzt mache ich es mal bewusst ein bisschen krass und illustriere das. Ja, dann werde ich mit dem Löwen anders umgehen. Also nicht einfach das tun, was die Situation gebietet, sondern aus eigenen Motiven, die in der Vergangenheit liegen, also jetzt nehme ich mal Selbstwerterhalt oder Abwehr von Konflikten, vollständig anders reagieren. Ja, und jetzt nehmen wir statt den Löwen den Chef oder den Vorgesetzten, dann ist halt die Frage, wenn der Vorgesetzte im Meeting irgendwie die Augenbrauen hochzieht, ob mich das alte, vertraute, etablierte, gefühlsmäßige Reaktionsmuster in mir hervorruft, die mich dann in eine Lähmung bringen oder in eine Ohnmacht oder in eine Rebellion oder in einen erwachsenen, neutralen Dialog. Das hängt eben nicht von der gegenwärtigen Situation ausschließlich ab, die ist ein Reiz, sondern das hängt von meinen erworbenen Gefühlsmustern ab. Und darum sind Gefühle halt sowohl sehr wichtig im Hinblick auf die Orientierung im Leben und sie können halt dummerweise auch vollkommen misleading sein. Und das macht sie so wichtig, weil ohne eine Beschäftigung oder eine Selbstkenntnis in Bezug darüber, worüber mich meine Gefühle eigentlich informieren, wird das Leben sehr kompliziert und verworren und unglücksträchtig.
Unglücksträchtig finde ich herrliches Wort. Ja, aber ich glaube, es ist ja so ein bisschen auch, was Lisa Feldman-Barrett so in ihren Schriften herausgestellt hat, was vielleicht auch in gewisser Weise neu ist oder vielleicht so neu auch gar nicht, aber dass eben Gefühle nicht Stimulus Response sind, ich drücke auf den Knopf und dann hat jemand ein vorhersehbares Gefühl, sondern sie sind soziale Konstrukte, die durch die Gesellschaft konstruiert werden, weil man so ist, aber auch biografische Konstrukte, weil ich diese und jene Erfahrung habe. Und damit finden sie ja in Sprache statt. Das finde ich wiederum daran interessant, ja, aus der Sicht des Haltungsmodells und der unterschiedlichen Art und Weise, wie wir je nach Haltung eben sprachlich Reize übersetzen.
Ja, also Sprache, wenn ich das jetzt mal aufgreife als Stichwort, Martin, ist ja dann eng gekoppelt jetzt sowohl im Vorgang wie begriffstechnisch mit Denken, mit Reflexion, mit Benennen von Vorgängen, mit Einordnen, mit Verstehen. Und das ist mir einfach in dem Kontext ein anderer total wichtiger Punkt, weil gerade in unserer Branche, Coaches, Teamentwicklung, Veränderung, Führungskräfteentwicklung, Mitarbeiterschulung und so weiter, wird ja unheimlich viel mit Selbstreflexionsstimuli gearbeitet, auch mit Feedback. Also ich werde informiert, wie ich auf andere wirke und so weiter und so fort. Ich kriege, weiß Gott, wie viele Fragen gestellt. Ich werde mit der Meinung konfrontiert, dass man die besten Lösungen in mir lägen und ich sie einfach nur entdecken müsste, indem ich ein paar Fragen nachgehe. Also jetzt karikiere ich es ein bisschen wieder. Und das halte ich deshalb für problematisch, weil man hier das Denken und die Selbsterforschungskompetenzen von Menschen einfach überschätzt. Entwicklungspsychologisch ist einfach klar, dass ganz, ganz grundlegende Muster, also Erwartungen an die Welt, was ich denke, ist die Welt gefährlich, ist sie gut zu mir, in welchen Situationen, wenn ich was will, wenn ich neugierig bin, wenn ich ängstlich bin, wenn ich traurig bin, was passiert denn da? Also all diese ganz, ganz grundlegenden, orientierenden Muster sind im Prinzip vorsprachlich im Bewusstsein etabliert. Also noch bevor wir richtig reden können, wissen wir, wie wir gefühlsseitig auf die Welt reagieren sollen. Also mit 2 oder 2,5. Dann kommt natürlich unheimlich viel dazu. Aber wenn ich darüber nachdenke, warum ich ängstlich bin, wenn ich darüber nachdenke, warum ich etwas will oder etwas nicht will, also aversiv auf etwas reagiere oder das besonders attraktiv ist für mich, dann bin ich automatisch mit unbewussten Gefühlsmustern konfrontiert. Und das, was mir dann das Denken und die Sprache ausspeist an Orientierung, ich will dieses oder jenes, ja, ich bin gestresst, komme nach Hause und ich merke, ah, jetzt will ich Schokolade essen, ist gewissermaßen nicht unbedingt eine günstige Orientierung. Ja, und wenn man jetzt Führungskräfte in Selbstreflexion schickt und die über sich nachdenken auf der Basis von unvollständiger Selbstwahrnehmung auf der Gefühlsseite, dann kann da nichts Neues, nicht wirklich was Günstiges dabei rauskommen, weil man auf der falschen Basis versucht, gute Ziele oder gute Motive oder ein gutes Wollen für sich zu entwickeln. Also das Denken ist viel mehr von unbewussten Gefühlsmustern geprägt. Also das, wem sage ich das? Ja, das ist ja etwas, was du ja deinerseits rauf und runter in die Welt trägst. Das Denken beeinflusst wenig die Gefühle, aber die Gefühle sehr das Denken.
Da sind wir an einem ganz spannenden Punkt, weil auf der einen Seite gibt es ja, ich sag mal, seit Freud Talking Cure, also diese Einsicht, wenn ich über meine Emotionen, Gefühle, das, was man in mir auftaucht, rede, habe ich einen anderen Zugriff. Ja, also mit einem Coach kann ich das in Worte bringen und diese fast alle Coaching- und Therapieformen sind in gewisser Weise ja Versprachlichungsrituale. Lass uns mal Worte finden, Perspektiven finden, ja, mit denen du auf dieses Innenleben schauen kannst. Und gleichzeitig hat das Denken selbst aber wieder eine Musterhaftigkeit, die dann sich vielleicht in den Haltungen auch zeigt, die dann auch so gewisse Begrenztheiten haben bei den Menschen, wie sie eben auf diese Innenwelt schauen.
Naja gut, an der Stelle ist eigentlich die Psychologie relativ konsistent. Also man kann über Gefühle sprechen und man kann in Gefühlen sprechen. Gerade der bekannte Psychotherapieforscher hat das prozessuale Aktivierung genannt. Ja, also ich kann 20 Jahre über Ängste sprechen und an den Ängsten wird sich nichts ändern, außer dass ich alles drüber weiß. Weil damit sich an den Ängsten, also an den Gefühlen selber etwas ändern kann, müssen sie aktiviert werden. Also das heißt, ich muss diese Angst spüren. Es muss Strom auf den Synapsen sein, würden jetzt die Neuropsychologen sagen, weil nur im aktivierten Zustand sich diese synaptischen Verschaltungen verändern können. Drum ist es nicht nur entscheidend, dass man Worte findet, das braucht's, da bin ich vollkommen einig, sondern dass man, während man die Worte spricht, das Gefühl dazu spürt. Und darum macht es einen Unterschied, ob ich eine Talking-Kur mache, à la ungünstiger, aus meiner Sicht dysfunktionaler klassischer Psychoanalyse. Und ich habe sowas selber erlebt, wo man wirklich dann alles über ein bestimmtes Gefühl, Scham, Schuld, Angst, Trauer, Schmerz und so weiter weiß. Man kann erklären, warum man eifersüchtig, neidisch oder lustvoll oder sonst irgendwie was ist. Aber die Reaktionsmuster, die auf der Gefühlsebene, ändern sich nicht. Ich reagiere nach wie vor mit Eifersucht oder mit dysfunktionaler Angst in bestimmten Situationen, weil ich muss Gefühle erleben, damit sie sich verändern können.
Das finde ich spannend, ja, weil da hat sich die Therapie von Freud auch total weiterentwickelt. Weil du eben genau in dieses Erleben gehst, in emotionale Referenzerlebnisse, wo du weißt, ah, so kann es ja auch sein. Und das ist ja ganz entscheidend auch für die Veränderung oder fürs wirkliche Finden von neuen Perspektiven. Und in dem Zusammenhang finde ich ja den hypnosystemischen Ansatz gut. Ja, weil du da ja davon ausgehst, dass Sprache und Emotionen so in einer Gemengelage stattfinden, ne?
Absolut. Also da bin ich mit dem Gunther total in einem Boot. Und die Techniken und Methoden, die sich daraus eben entwickelt haben, ja, dass man Gefühle immer als Kontextphänomene ansieht und man herausfinden muss, ist sozusagen der wesentliche Kontext die äußere oder die innere Situation, auf den ich eigentlich reagiere. Weil dann kommt man ja ganz schnell zu dem Gedanken, dass problematische Reaktionen, also auch gefühlsmäßig problematische Reaktionen, eine gute Lösung für alte Probleme sind, aber nicht für die gegenwärtigen. Ja? Darum ist eben mir diese Zeitdimension so wichtig, dass man versteht, hat das, was ich gerade erlebe, eine Funktion, mich von alten, vermuteten Schmerz, nehme ich mal das so, zu schützen, indem ich davonlaufe oder dem anderen versuche, den Kopf einzuschlagen oder so, also aggressiv oder flüchtend oder in irgendeinem Shutdown lähmend, gelähmt darauf reagiere? Oder ist meine Reaktion bezogen auf die soziale Situation. Und es ist wichtig, tatsächlich in einen Konflikt zu gehen oder die Beziehung tatsächlich abzubrechen, weil es ungünstig ist und so weiter und so fort. Und jetzt habe ich in meinem Leben ganz viel auch Paartherapie gemacht. Da ringen die Menschen dann ja auch drum, sozusagen will ich mich von meinem Partner trennen, weil er mich, weil sie mich an die, jetzt mache ich mal küchenpsychologisch, an meine Mutter erinnert oder an meinen Vater. Oder tut sie mir tatsächlich nicht gut? Und das herauszufinden ist ja häufig in Paartherapie das Eigentliche, sozusagen drohe ich mich zu trennen und mein ungünstiges Beziehungsmuster in die nächste Beziehung wieder mitzunehmen. Und ich erlebe mit der nächsten Partnerin, mit dem nächsten Partner, nach 2 Jahren bin ich wieder an der gleichen Situation, weil meine Beziehung sich so entwickelt, wie es meinen inneren Gefühlsmustern entspricht. Oder sind meine aversiven Gefühle dem gegenwärtigen Partner eine Reaktion auf die Gegenwart, also auf dem, wie die Frau oder der Mann ist? Und das ist nicht so leicht rauszufinden. Und deshalb braucht es aus meiner Sicht unter anderem halt in vielen Kontexten gute Beratung, die mit Gefühlen umgehen kann, die da Aufklärungshilfe leistet. Weil sonst handelt man vermeintlich guten Gefühlen falsch. Weil die Gefühle eben nicht gut sind, sondern eine alte Orientierung auf unbewusste Muster.
Ja, das finde ich jetzt einen ganz spannenden Punkt, weil es gibt ja einmal so eine Tendenz, auch im Therapeutischen, du bist ein Rätsel, ja, und in der Vergangenheit ist dir was passiert, wenn wir da hinkommen und das Muster rausfinden, oh, dann lösen wir das und dann bist du frei. Ich bin so, weil, also Ursache-Wirkungsdenken, ja, und Mutter hat immer das zu mir gesagt und deswegen habe ich mit Frauen dies und jenes Verhältnis, ne? Wo der sagt, ja, okay, ja, da mag es eine Musterhaftigkeit sein, aber gibt es diese Ursache-Wirkung? Vielleicht das als erste Frage.
Das ist immer ein kleines Missverständnis da dabei, wenn es um die Vergangenheit geht, weil, wie ich schon implizit versucht habe, so ein bisschen zu erklären, die Vergangenheit ist vollkommen für Veränderung, vollkommen irrelevant. Was vorbei ist, ist vorbei. Ja, von daher kann ich auch nicht an Mama und Papa arbeiten, was dann der Psychoanalyse irgendwie immer unterstellt wird, oder ich müsste in der Vergangenheit forschen oder irgendwie sowas. Das ist heute für vollkommen irrelevant. Die Vergangenheit ist nur dann relevant, wenn sie nicht vergangen ist, also Gegenwart ist. Dann muss ich mich mit der Vergangenheit beschäftigen. Darum habe ich jetzt in unserem Gespräch mehrfach schon das Wort Muster oder Erwartungsmuster gebraucht, weil die inneren, affektiven, emotionalen, belegten Muster treffen in jeder neuen gegenwärtigen Situation eine Auswahl, wie es meinen in der Vergangenheit entstandenen Erwartungen entspricht. Ja? Also jemand hebt die Augenbraue, um das Beispiel von eben gerade nochmal aufzugreifen, und meine gefühlsmäßige Erwartung, die in mir aufkommt, ist, jetzt wäre ich gleich geschimpft. Und beim anderen ist es die Erwartung, da habe ich jemand nachdenklich gemacht, jetzt wird er gleich interessiert nachfragen, was ich mit diesem klugen Gedanken eigentlich gemeint habe. Also die erhobene Augenbraue ist in der Gegenwart vollkommen die gleiche, und je nachdem, welche Vergangenheit in mir sich in dieser Gegenwart aktualisiert, werde ich sehr unterschiedlich reagieren. Und deshalb ist eine Auseinandersetzung mit meinen Mustern, nenne ich es jetzt mal so, so entscheidend, weil sonst wiederhole ich die Vergangenheit und sie wird eben nie vergangen. Ja, also Freud nannte das, und das finde ich nach wie vor eigentlich ein ganz gutes Wort, nannte das Wiederholungszwang. Also ich verhalte mich so, wie es meinen erworbenen, gewissermaßen affektiven Mustern entspricht, dass andere sich in ihrer Resonanz anschließend so verhalten, wie ich es kenne. Also gewissermaßen, man generiert einen Sog, man induziert in anderen Menschen ja ständig etwas. Und wenn das unbewusst einfach so läuft, dann werde ich immer wieder die gleichen Erfahrungen mit ganz unterschiedlichen Menschen machen. Und dann hat es nicht mit den Menschen zu tun, mit denen ich in der Gegenwart zu tun habe, sondern mit dem, wie ich unbewusst bin und es nicht verstanden habe.
Das finde ich auch ganz spannend. Also das einmal geht es darum, in der Gegenwärtigkeit, also in dem mich erleben zu sehen, ach gucke mal, jetzt machst du wieder das, ne? Also sich selbst zum Objekt der Betrachtung machen zu können, um diese Musterhaftigkeit sehen zu können. Und das andere, wo man vielleicht, wenn wir Gunter Schmidt zitieren, der immer sagt, Auswirkung, Auswirkung, ja, was hättest du denn gern? Also was ist denn das Verhalten, was du aktivieren möchtest?
Ja, genau. Und das ist jetzt ein total wichtiger Punkt. Da bin ich auch mit dem Gunter immer mal wieder sozusagen im Gespräch, auch ein bisschen im Dissens, weil diese Frage, was willst du denn? Ich hatte letzte Woche jemand hier für so ein Kennenlerngespräch gewissermaßen, sehr verzweifelt, in einer gewissen Hinsicht ein einsamer Mann. Und wenn ich den frage, sozusagen, der kennt nichts anders, als dass er emotional ins Leere gelaufen ist. Wenn ich den nun frage, was er sich wünscht an Begegnung, also von mir, was ich getan habe, dann sagt mir der, da hätte ich gerne einen Tipp oder ich würde gerne so oder ich wäre gerne so. Also kommt man also mit idealen Vorstellungen. Ja. Aber der wird aus sich heraus nie die Idee entwickeln, zu sagen, Heidenschenk, eigentlich würde ich mich gerne erstmal die Erfahrung machen, wie es ist, mich von Ihnen trösten zu lassen. Weil diese Idee, dass er heil werden könnte, wenn er die Erfahrung von getröstet werden macht, die er nie in seinem Leben gemacht hat, die ist in sozusagen im Vorstellungsraum, in seinem Imaginationsfeld, also was wir uns vorstellen können, ist gekoppelt an dem, was wir emotional erlebt haben. Genauso wie sich jemand nicht vorstellen kann, seiner Chefin Paroli zu bieten, wenn er immer sozusagen erlebt hat, dass er vollkommen in die Ohnmacht und in die Verzweiflung getrieben wurde, wenn er mal was anders wollte als die primären Bezugspersonen oder sowas. Ja. Drum bin ich tatsächlich an der Stelle vielleicht besonders, oder versuche es zumindest zu sein, besonders sorgfältig in der Erforschung dessen, was in der Vorstellungs- und Erlebniswelt meiner Klienten überhaupt nicht enthalten ist, so dass sie es auch nicht wollen können. Weil wollen kann ich ja nur das, was ich kenne.
Das war eine Folge von Ich, Wir, Alle, dem Podcast und Weggefährten mit Impulsen für Entwickler. Wir bei Shortcuts begleiten und unterstützen Unternehmen bei der Entwicklung von zukunftsfähiger Führung, Kommunikation, Unternehmenskultur und Design. Mehr Infos zu unseren Angeboten, dem Podcast, der aktuellen Folge und zu unserem Buch Ich, Wir, Alle, 24 Transformationsgestalterinnen geben wegweisende Impulse für die Zukunft, findest du unter www.ichwiralle.com. Wir freuen uns über dein Feedback zur Folge und deine Bewertung des Podcasts bei iTunes. Bitte stell uns gerne Fragen zum Podcast und noch Vorschläge für Themen und Interviewpartnerinnen, die dich interessieren würden. Und zu guter Letzt, schau gerne bei uns in Berlin-Kreuzberg vorbei. Wir lieben Besuch.